Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich uns alle. Es ist doch wirklich ein Vorrecht, als seine Kinder hier zu sein, oder? Wir sind in der Gegenwart des Allmächtigen und das ist so ein Vorrecht, es ist so ein Privileg, dass Gott sich uns offenbart. Ist das nicht genial? Er hat zu uns gerade geredet. Ist uns das bewusst? Er hat zu uns geredet. Ich danke Gott dafür. Ganz herzlich möchte ich mich bedanken für die Einladung. Michael, ich freue mich, danke für das Vertrauen. Lieber Janko, danke für das herzlich Willkommen. Ich freue mich wirklich, heute Morgen hier zu sein und ich freue mich, das weiterzugeben, was Gott auf meinen Herzen gelegt hat. Ja, Adjusung Fritz, bin gebürtiger Brasilianer, seit 15 Jahren in Deutschland, verheiratet mit Damaris und habe einen Sohn, der heißt Matteo Leonardo. Wenn ihr im zweiten Gottesdienst heute auch da seid, dann werdet ihr die Möglichkeit auch haben, meine Familie kennenzulernen. Wir freuen uns, hier zu sein. Es gibt Hoffnung für die zerbrochene Welt und wir leben in so einem Spannungsfeld zwischen, dass wir Jünger sind und dass wir Jünger machen sollen. Ich habe gerade gesagt, ich bin Vater eines kleinen Sohnes, der heißt Matteo und gleichzeitig bin ich aber auch Sohn. Meine Eltern wohnen 12.000 Kilometer, zwischen 12.000 und 13.000 Kilometer weg entfernt von hier und meine Beziehung zu meinem Vater war nicht immer die beste gewesen. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Örtchen. Und meine Mutter hat schon sehr früh an Gott geglaubt und sie glaubte auch, dass Gott ein Wunder machen könnte, das Leben meines Vaters. Mein Vater war nämlich alkoholabhängig. 10 Jahre lang hat sie dafür gebetet. Ich habe sehr oft, wenn ich von der Schule nach Hause komme und ich gerufen habe, Mama, wo bist du? Und wenn ich sie nicht gleich gefunden habe, dann bin ich ins Zimmer gelaufen und ich wusste, meine Mutter kniete vor ihrem Bett und ich wusste, einer der Hauptanliegen, den sie hatte, war, dass mein Vater frei wird. Ihr könnt euch vorstellen, so wurde meine Kindheit zum Teil geprägt durch diesen Zustand, wenn ich immer schön war und meine Teenie-Zeit wurde zum Teil auch davon geprägt. Aber ich darf euch eins sagen, liebe Geschwister hier in Langenfeld und auch alle, die uns heute Morgen zuschauen. Gott ist ein Gott, der Gebete erhört. Haben wir gerade gesungen. Amen. Meine Mutter hat gebetet, es ist nicht sofort passiert und ich möchte auch die ermutigen, die schon Jahrzehnte für etwas beten, aber Gott hat die Gebete erhört und mein Vater wurde frei und nun nicht nur für einen Tag, nicht nur für eine Woche, nicht nur für einen Monat, sondern er ist frei bis heute, er ist frei, Gott hat ihn frei gemacht und das gibt Hoffnung, das ermutigt mich, die frohe Botschaft weiterzugeben und heute haben wir wirklich eine ganz tolle Beziehung und wir pflegen das sehr intensiv, meistens per Telefon, aber dann unterhalten wir uns schon mal eine Stunde lang und tauschen aus, was wir so erlebt haben, von unseren Träumen, von dem, was wir so planen und alles, was so Papa und Sohn sprechen. Hier bin ich Sohn, aber gleichzeitig sehe ich mich in dieser Herausforderung als Vater. Ich habe die Herausforderung und die Aufgabe, Gutes in das Leben meines Sohns hineinlegen. Und in diesem Spannungsfeld werde ich bis am Ende meines Lebens leben. Und wenn ich heute Morgen über meine Predigt genannt habe, Azubi, zwischen Jünger sein und Jünger machen, wird jeder, der Jesus Christus als seinen Retter und Erlöser angenommen hat, wird in dieses Spannungsfeld bis am Ende seines Lebens leben. Zwischen Jünger sein und gleichzeitig Jünger machen. Als Sohn, als Jünger sein, empfängt man unheimlich viel. Aber es soll nicht dabei bleiben, ein Papa, er gibt unheimlich viel weiter. Oder, liebe Väter? Er gibt unheimlich viel weiter. Und in diesem Spannungsfeld leben wir zwischen Sein und Jünger machen. Ehrlich gesagt, fällt es mir viel leichter, Jünger zu sein. Die große Herausforderung, dieses Spannungsfeld ist, Jünger zu machen. Und ich sehe, dass einige nicken. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der heute Morgen hier ist, der darin eine Schwierigkeit hat, und zwar Jünger zu machen. Jünger sein, empfangen, ach, ist doch viel angenehmer. Aber dann zu investieren und weitergeben, das ist schwerer. Bevor ich zwei Bibeltexte lese, möchte ich noch beten für uns heute Morgen, dass der Geist Gottes uns das genau offenbart, was er uns ganz persönlich sagen möchte heute Morgen. Vater im Himmel, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben, dass es heute noch lebendig ist und dass du durch dein Wort zu uns redest. Bitte schenk uns offene Ohren, schenk uns ein offenes Herz, ein weiches Herz, dass wir wie Jünger und Jüngerin zuhören und dein Wort nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes werden. Ich danke dir dafür und bitte, dass du gerade jetzt auch dein Wort offenbarst und du kennst die Not meiner Geschwister, du weißt, wo Fragen sind. Du kennst uns, ich kenne sie nicht, ich kenne einige davon, aber du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt. Du kennst, was er gerade jetzt braucht und ich bitte, dass du Antwort schenkst. Amen. Lass uns gemeinsam zwei Bibeltexte lesen. Den ersten, ein ganz bekannter Bibeltext, der steht in 2. Timotheus 2,2. Kann man sich ganz gut merken. 2. Timotheus 2,2. Und da steht: Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Um wie viele Personen geht es hier? Wer hat aufgepasst? Mindestens 4. Paulus schreibt an Timotheus. Paulus schreibt an Timotheus und sagt: Das, was ich dir anvertraut habe, gib das anderen weiter und die sollen das auch wieder andere weitergeben. Es geht mindestens um 4 Personen, um 4 Generationen hier. Hier geht es um einen Multiplikationsprozess. Das, was er mir gegeben hat, das soll ich weitergeben. Das Empfangene soll ich nicht für mich behalten, sondern ich soll es weitergeben. Und ein zweiter Bibeltext, den ich mit euch vorlesen möchte, ist 1. Mose Kapitel 12. Zuerst werdet ihr sagen, was hat das mit Jüngerschaft, was hat das mit Azubi zu tun? Unheimlich viel. Der Herr aber hatte am Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. In diesen zwei Texten, in diesen bekannten Texten, geht es darum, dass wir das, was wir empfangen haben, nicht für uns selbst behalten sollen. Sag mal deinen Nachbar heute Morgen, das, was du schon heute empfangen hast, das ist nicht unbedingt nur für dich. Sag's ihm mal. Jetzt sag's ihm doch mal. Behalte das nicht für dich. Wurde schon jemand heute gesegnet? Wurde jemand die letzte Woche gesegnet? Darf ich mal sehen, wer wurde gesegnet die letzte Woche? Weißt du was? Diesen Segen, Gott hat dich nicht gesegnet, dass du das nur für dich behältst, sondern dass wir das weitergeben. Das ist das Prinzip, was das Wort Gottes uns hier lehrt, dass das, was wir empfangen haben, dass wir das weitergeben. Wenn jemand, gestern hörte ich von Heilung, wenn ich wenn ich Heilung erlebt habe, dann ist doch klar, das habe ich erlebt, da habe ich eine Leidenschaft, dann werde ich das auch weitergeben, dann haben wir auch den Auftrag, dann ermutige ich denjenigen, dann bete für Kranke, lege die Hände auf und Gott wird wirken. Amen. Du wurdest gesegnet, um ein Segen zu sein. Das Empfangene, behalte das nicht für dich, das ist doch egoistisch, oder? Unsere Welt, in der wir leben, die ist natürlich sehr egoistisch und sie sagt, behalte das doch für dich. Und übrigens, Glaube ist doch Privatsache. Habt ihr das auch schon gehört? Ja. Das ist keine Privatsache. Ich will das nicht nur für mich behalten, sondern ich will es der ganzen Welt verkündigen. Amen. Gib es weiter, das, was du empfangen hast. Jüngerschaft oder Jünger sein ist im heutigen Gebrauch eher ein Wort, was nicht so bekannt ist. Wird immer sehr schnell mit Sektenführer in Verbundenheit gebracht. Aber es ist im Neuen Testament ein Wort, das über 250 Mal vorkommt. Und das bedeutet sowas wie der Lernende, der Schüler. Und ich fand den Begriff, der passt in unsere Zeit sehr gut, Azubi. Kennt ihr Azubis? Azubi. Jesus, er ist nämlich auf den Weg und er sucht Männern und Frauen, die einfach nicht nur sagen, hier, ich will Jünger sein, ich will ein Azubi sein und ich genieße das. Er fordert uns heraus in sein Wort. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, er fordert uns immer wieder heraus, dass wir auch Azubis machen sollen. Und vielleicht dient diese Predigt heute Morgen dafür, dass du aus dieser Komfortzone, das ist nämlich eine Komfortzone, Jünger zu sein, ist sehr angenehm. Ich genieße es. Aber da sollen wir nicht bleiben. Ein Spannungsfeld leben wir denn zwischen Sein und Machen. Auf einer Seite sind wir Lernende. Und wenn ich meine Senioren oder mit meinen Senioren immer wieder spreche, sie sagen immer wieder, Adjusung, man lernt nicht aus. Richtig? Man lernt nicht aus. Das ist Azubi-Sein. Wir lernen nicht aus. Wir sind das ganze Leben ein Azubi. Ein Lernender. Aber wenn wir das mal so kontextualisieren für heute, was ist unter, gibt es unter uns ein Azubi? Ich meine jetzt, der wirklich gerade Azubi ist in einer Firma. Keiner. Ah, vielleicht im zweiten Gottesdienst. Schade. Wir müssen beten für junge Leute in diesem Gottesdienst. Amen. Dass Azubis da sind. Nein, Azubi. Wenn man Azubi im Jahr 2016 ist, dann möchte man sehr schnell diesen Status verlassen, oder? Man will sehr schnell raus aus diesem Status, Azubi zu sein. Weil Azubi, das ist so jemand, der ja, nicht immer es so schön hat. Es hat etwas mit Dienen zu tun. Es ist jemand, der ständig sich aufopfert, der geben muss und so weiter. Und ich höre immer von meinen Jugendlichen, die sagen, wann ist endlich die Zeit vorbei, dass ich Azubi bin? Und da möchte man sehr schnell raus. Aber im Reich Gottes bleiben wir Azubi das ganze Leben. Azubi sein ist nicht immer ein leichter Weg, ist auch nicht immer ein schöner Weg, aber es ist, und jetzt auf dem Reich Gottes bezogen ist, ein Azubi sein hat etwas mit Ewigkeitswert. Es hat einen Ewigkeitswert. Und ich will ein Azubi für Jesus sein. Ich will ein Jünger Jesus sein. Und ein Jünger Jesus ist ein Diener. Die Jünger haben sich mal wieder gestritten. Und da ging es um die Frage, wer ist wohl der Größte unter uns? Und was war die Antwort von Jesus? Er sagt, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Er soll ein Azubi sein. Der Größte unter euch soll ein Azubi sein. Und dann geht es weiter, er sagt, bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen. Merken wir, was Jesus hier uns lehrt? Das hat auch was zu tun, dass wir mal eine Stufe vielleicht runtergehen müssen. Auf eine Stufe, auf eine Ebene, wo wir uns begegnen können. Wo wir das, was wir empfangen haben, weitergeben. Diener sind. Wir sind unser Leben lang Azubi. Und wir bedürfen der Gnade Gottes Tag für Tag. Auf die andere Seite, Das ist die eine Medaille der Seite. Eine Seite der Medaille. Auf die andere Seite sollen wir Jünger machen. Das ist der Missionsbefehl. Der Missionsbefehl sagt, machet, geht hin und machet zu Jünger. Und egal, was dein Job ist, ob du Handwerker, ob du Künstler, ob du Vater oder Mutter oder Ingenieur oder Manager oder Geschäftsführer bist, egal was, oder Lehrer, was ist deine Aufgabe? Jünger zu machen. Jesus hat nämlich gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich. Er sendet dich und mich, uns, so sende ich euch. Das heißt, wir sollen Jünger machen. Du bist gemeint. Jesus traut uns etwas zu. Und er traut uns oft mehr zu, als wir es vielleicht glauben. Er traut dir etwas zu. Mein Sohn, wo er so zwischen 8 Monate und ein Jahr alt war, es war ganz bemerkenswert für diese Phase war gewesen, dass er Lampen liebt. Könnt ihr euch an diese Phase eurer Kinder auch erinnern, wo sie immer zu Lampen schauen und dass die so besonders sind? Und man sagte Lampe, Licht, dann wusste er ganz genau, wo er hingeschaut hat. Das war, als Vater ist das so das einer der ersten schönen Erlebnisse. Er reagiert darauf. Eines Tages sind wir nämlich in einen Lampenladen gewesen. Er wollte da nicht mehr weg. Es war einfach schön, er hat es genossen und wir hatten auch unsere Ruhe und er hat es genossen mit den Lampen. So ist es ungefähr bei uns heute Morgen. Wir sind sowas in so einem Lampenladen und es ist leicht, hier Licht zu sein, aber er sagt nicht, dass wir Licht sein sollen und er sagt nicht, ihr sollt hingehen in der Gemeinde, um da Licht zu sein, da sowieso, aber er sagt uns, sie sollen Licht sein in der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. So einfache, bekannte Texte, aber die so viele Prinzipien uns immer wieder vermitteln. Wir sind berufen, um den Unterschied zu machen. Und der James Edward hat einmal gesagt, und das ist ein Zitat, fand ich sehr gut, oh, ich vergesse es immer weiterzugeben, die Liebe wird im Lieben erkannt und darum gehen das persönliche Lernen und das Mitteilen Hand in Hand. Die Liebe wird im Lieben erkannt, darum gehen das persönliche Lernen und das Mitteilen an andere Hand in Hand. Azubi sein und Azubis machen, das können wir nicht auseinander dividieren, das gehört zusammen. Und irgendwann hat der Vater im Himmel zu einem Azubi gesprochen und dieser Azubi hieß Abram. Tja, auch Abram war ein Azubi. Und was hat der Abraham gesagt? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Die Worte, die an Abraham gerichtet sind, sie haben in das Leben von Abraham eine ganz neue Dimension gebracht. Eine ganz neue Richtung in der Geschichte der Menschheit. Gott will und er wird Geschichte schreiben. Die Frage ist immer, ob wir bereit sind, ob wir Gott zulassen, dass er das tun kann mit uns, was er will. Abraham, und das ist so für mich, alle, die Bibel kennen und die schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs sind, die wissen, dass die Geschichte mit Abraham, sie ist so ein Knackpunkt gewesen in der Geschichte der Menschheit. Liest mal die Kapitel 1, in 1. Buch Mose, die Kapitel 1 bis 12. Das Ganze startet richtig gut. Im ersten Kapitel lief alles richtig gut. Da hören wir, wie Gott alles sehr gut gemacht hatte. Und wir können sagen, er überschüttet die Menschen mit seinem Segen. Aber wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, ich habe das Gefühl, dass Kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 11, es geht nur noch bergab. Erstmals Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Das mit Segen zu tun? Nichts. Dann kommt die Noahs Zeit, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Und dann kommt die große Flut, dann kommt der Turm zum Babel. Und wir müssen wissen, wo der Vater im Himmel diesen Text zu ihm sagt, hat er das alles im Hintergrund. Das heißt, seine Vergangenheit, die sah nicht so gut aus. Und seine Perspektive, seine Zukunft, die war auch nicht so gut. Das müssen wir hier wissen. Und trotzdem, in all diesen 11 Kapiteln, sehen wir die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes immer wieder zu uns Menschen. Kain zum Beispiel musste nicht sterben. Noah und seine Familie überleben es und so weiter. Und in diese zerbrochene Welt, kommt Gott und er spricht in das Leben eines Mannes hinein und sagt, ich will dich segnen, damit du ein Segen sein sollst. Und das sah nicht so danach aus. Und wir müssen doch nur in die heutige Zeit hineingucken. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Wir leben in einer Welt, die die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes braucht. Amen. Und wir sollen den Unterschied machen. Uns ruft er hier hinaus. Und Fakt ist, dass die Vergangenheit wirklich düster aussah bei Abraham. Und ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Abraham ist gut in Sachen Finanzen, an Sicherheiten. Es wäre sozusagen für ein moderner Mensch von heute, wäre das genau das, woran er sich sehnt. Abraham hatte viel Geld. Abraham hatte viele Angestellte. Abraham hatte viel Sicherheit. Und es steht im Wort Gottes, er hatte eine hübsche Frau. Und dann steht es, dass Gott zu ihm spricht und er wohnt wer mal sich damit beschäftigt hat, er wohnt in eine hochtechnisierte Stadt. Das war eine Stadt, Ur in Chaldea. Diese Stadt hatte sogar schon ein Wasserleitungssystem. Und es gab die erste zweistöckige Häuser in der damaligen Zeit. Das gab es in dieser Zeit. Das heißt, es war eine hochtechnisierte Zeit und es geht ihnen gut. Sie haben, im Wort Gottes steht, sie haben ein schönes Haus, viele Herden, Hirten, viele Angestellte und sie sind glücklich miteinander. Mit ein kleinen Klammern auf. Er hatte zwei Sachen, die ihm traurig machten. Das erste war, Sarah hatte keine Kinder. Und allein der Satz für sich, das wissen wir, das machte sie traurig. Und das zweite, noch etwas tut Abraham weh. Abrahams Familie war die einzige Familie, die an den lebendigen Gott glaubte. Alle anderen beten den Mondgott oder so hieß er. Bitte korrigiert mich jetzt gerade nicht, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Aber es gibt da einen Gott, den sie angebetet haben, nicht unser Gott ist. Und dann spricht Gott in diese Situation hinein. Er sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Und der Auftrag lautet, geh und sei ein Segen. Das ist Azubi-Sein. Das ist etwas, was wir begreifen müssen im Jahr 2016. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus. Das hören wir zum ersten Mal in der Bibel, dass jemand seine Heimat verlassen soll. Geh, verlass dich auf mich und verlasse alles, was du bisher geliebt hattest. Ich glaube, dass die Menschen damals gesagt hat, mach das doch bitte nicht. Dir geht es gut, Abraham. Aber Abraham hat gehorcht. Er wusste, das ist nicht der Plan Gottes für mein Leben, sondern sein Plan für mein Leben ist, ich soll das alles verlassen, meine Sicherheit, ich soll mein Zuhause, meine Sippe, mein Land, meine Komfortzone soll ich verlassen und ich soll es weitergeben. Wisst ihr, was es damit zu tun hat, wenn wir gehen? Gehen hat etwas mit Loslassen zu tun. Glaubt's mir, viele Menschen fragen mich, Adjusson, wie kann man von Brasilien nach Deutschland kommen? Die Frage wird mir immer wieder gestellt. Haben natürlich alle immer die Copacabana vor Augen. Die haben die schönen Strände vor Augen. Wie kann man das machen? Und ich habe das gestern Abend schon erzählt bei den Männern. Ich hatte eine ganz andere Absicht. Meine Absicht, nach Deutschland zu kommen, war erstmal meine Frau gewesen. Ich wollte sie heiraten. Und das zweite Punkt war, hier mein Theologiestudium zu Ende zu machen. Und ich sollte der 5. oder 6. Pastor einer großen Gemeinde werden in der Nähe von São Paulo. Ein kleiner Ort, der Paulinia, kein kleiner Ort, für hier ganz große Orte. eine Nebenstadt mit 1 Million Einwohner, Campinas, das für die Metropole São Paulo ist das natürlich klein. Aber das war nicht Gottes Plan gewesen. Gottes Plan hatte schon ganz andere Absichten. Und loslassen hat, es ist nicht immer so leicht. Loslassen, es bringt Schmerzen mit sich. Die Komfortzone zu verlassen, ist nicht immer der leichteste Weg. Mir geht's hier super, bitte versteht das nicht. Ich fühle mich richtig gut in Deutschland. Es ist ein super Land, viel sicherer als in Brasilien. Aber allein die Tatsache, meine Familie da lassen, ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen, dass das für mich viel bedeutet hat. Aber Gott hat einen Plan für mich und hat einen Plan für mich hier in Deutschland. Geh, verlass gewohnte Bahn, vertrautes vielleicht Gemeindeleben, Komfortzone, geh und segne. Kleine Kinder geht es denen viel schneller, etwas loszulassen. Wenn ich mit meinem kleinen Sohn, heute erzähle ich nur von Matteo, aber naja, er hält es aus. Mein Matteo, wenn er mit irgendwas spielt und wenn ich mit irgendwas Neues und begeistert bin darüber, der lässt ganz schnell das Alte fallen und er beginnt mit das, was ich ihm jetzt gegeben habe. Wie wäre es leicht, wenn wir das auch so machen würden? Dann müsste man nicht 10 Predigten über dieses Thema halten. Wenn wir das so schnell umsetzen würden, Vertrautes, und je älter wir werden, wird es immer schwerer, gewohnte Bahn zu verlassen, etwas loszulassen. Und wir halten doch an Altem, was sich doch so Jahrzehnte bewährt hat, das halten wir doch so gerne fest. Bitte nicht aus meiner Komfortzone heraus, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und da finden wir so viel theologische und Bibeltexte, die das begründen, dass wir nicht aus dieser Komfortzone raus sollen. Kennt man wahrscheinlich nicht in Langfeld, aber in Schwenningdorf kennen wir das. Wie gerne behalten wir doch das, was wir schon immer gemacht haben. Aber die Strategien Gottes, sie ändern sich. Und das Loslassen, das Gehen, das bedeutet oft viel. Und Abraham hat es verstanden. Er wusste, okay, ich muss gehen, um den Segen Gottes zu erleben. Versteht ihr das Prinzip? Ich will dich segnen und er geht los, damit du ein Segen bist für andere. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das nicht nur für uns behalten. Er ist nicht dazu bestimmt, dass es dir allein gut geht. Und ich möchte dich ermutigen, heute Morgen, dass das, was du empfangen hast, und du hast erst deine Hand gehoben, wo du gesagt hast, ich wurde schon gesegnet, dass du das, was du empfangen hast, gib das doch bitte weiter. Behalte es nicht für dich. Investiere in Zeit. Es gibt so viele Menschen. Bete, Herr, schenk mir offene Augen, dass ich sehe, wem ich begleiten soll, wem ich unterstützen soll. Komm doch raus aus der Komfortzone und sag, okay, ich habe jetzt 50 Jahre Glauben, ich habe so viel gelernt. Dann behalte das doch bitte nicht für dich. Ich habe mich gefreut, dass der Bruder, ich weiß es nicht, wie er heißt, aber er hat mich gestern Abend ermutigt. Er hat gesagt, ich will für die Kranken beten. Und ich habe gesagt, okay, ich bin gerade nicht ganz gesund, kannst du für mich beten? Ich habe mich ermutigt, diesen Dienst zu tun. Dann tu es, leg die Hände auf und bete für die Menschen. Das, was Gott dir anvertraut hat, und er traut dir viel zu. Amen. Er traut dir viel zu und dann wirst du Wunder erleben. Und denk nicht daran, liegt daran an deine Größe, sondern wir dienen nämlich einem großen Gott. Amen. Und ich hatte einen Predigtdienst in Wuppertal. Die Geschichte muss ich euch unbedingt erzählen, fällt mir gerade jetzt ein. Er hatte einen Dienst in Wuppertal und ich habe einen Aufruf gemacht. Und wenn man so als Pastor einen Aufruf macht und dann freut man sich natürlich, dann merkt man, okay, Gott hat geredet. Du hast nicht nur gegen der Wand gesprochen, sondern Gott hat geredet, hat sich offenbart. Das, was du gesagt hast, hat Gott in den Herzen offenbart. Es gab eine Offenbarung Gottes und man reagiert. Und ich habe dann gefühlt für 5 oder 10, vielleicht auch 15 Leute gebetet. Und einer der Ältesten kommt am Ende des Gottesdienstes und sagt, Adjuson, komm doch mit, du musst noch beten. Und ich habe etwas getan und ich schäme mich dafür. Ich habe auch schon Buße dafür getan. Ich bin nach hinten gegangen und bin mit so wenig Glauben dahin gegangen. Ich bin eher in Gehorsam gegangen, hatte auf gut Deutsch keine Lust, ich hatte keinen Bock, jetzt noch ein Gebet. Ich war müde, ich war ausgesaugt. Aber es ist so gut, dass Gott nicht abhängig ist von Adjusum. Ich bin dahin gegangen und habe in Gehorsam ein Gebet gesprochen. Ich habe gesagt, dein Wort steht und wenn jemand krank unter euch ist, dann soll er zu den Ältesten gehen, soll für sich beten lassen und der Kranke, ihr kennt den Text, wenn er das Gebet des Glaubens spricht, wird er gesund, geheilt, berührt. Ich habe das gesprochen und bin nach Hause gefahren. Am Mittwoch ruft mich der liebe Bruder an. Adjus, ich habe deine Nummer rausgesucht, ich muss dir was mitteilen. Gott hat ein Wunder getan. Ich sage, ja, preis dem Herrn, man freut sich. Amen. Und erzähl mal, kannst du dich erinnern, die Omi, die du gebetet hast? Ich sage, wen meinst du denn? Ja, ganz am Ende. Und da sagte ich schon zusammen, ups. Da sagte ich schon sozusagen, denke, Herr, da bin ich so hingegangen, so lustlos. Ich habe das natürlich nicht nach außen gezeigt, aber innerlich. Und dann erzählte er, diese Dame ist nach Hause gegangen und sie spürte schon, sie war schon seit Monaten, konnte sie nicht zum Gottesdienst gehen. Und irgendein lieber Bruder hat gesagt, wenn es dir einigermaßen gut geht, ich hole dich ab. Sie wohnte nämlich in der ersten Etage, sie konnte die Treppen nicht mehr hoch und runter gehen. Ich hole dich ab. Und er tat es. Und sie kommt und setzt sich sie war müde schon, setzt sich in den letzten Stuhl hinten und hört die Predigt und wird ermutigt und lässt für sich beten und geht nach Hause. Und erstmal denkt sie, irgendwie geht es mir heute gut, aber es ist wahrscheinlich, ich habe so viele schöne Gesichter gesehen, so viele Menschen begegnet, wahrscheinlich ist es deshalb. Sie macht ihr Mittagspäuschen und sie merkt immer noch, ihr geht's gut. Sie geht sehr früh schlafen und frühen Morgen steht auf und steigt aus dem Bett und denkt, ups, so schnell habe ich das schon lange nicht mehr geschafft. Was ist denn hier passiert? Und dann hat es bei ihr Klick gemacht. Jesus hat mich gestern berührt und hat mich geheilt. Und dann geht sie, sagt, dachte sie, hatte nämlich, meines Erachtens hat sie, musste sie irgendwie Geld besorgen und denkte, ich probiere es mal. Sie geht raus und sie geht die Treppen runter, denkt, das funktioniert ja. Sie läuft bis zu, weiß nicht, Sparkasse, aber bis zum Automat, Geldautomat. Und ihr geht's gut. Sie kommt zurück und denkt, das kann nicht sein. Geht einmal die Treppe hoch, geht noch eine Etage hoch, geht die nächste Etage hoch. Und das hat sie 2, 3, 4 Mal, ich weiß nicht wie oft, aber sehr oft gemacht. Und Gott hat sie geheilt. Amen. Warum? Weil Adjusung so toll ist? Ach, weil wir einen großen Gott dienen. Amen. Und in dessen Auftrag sind wir unterwegs, wenn wir sagen, wenn der Herr sagt, ich segne dich, damit du ein Segen sein sollst. Gib das weiter, was du empfangen hast. Segne andere, bete für andere. Und dann sagte der liebe Bruder, weißt du, was passiert ist? Weißt du, wo sie heute ist? Wie soll ich das denn wissen? Sie hatte im Glauben ein Ticket gekauft vor über ein Jahr nach Italien, ihre Verwandtschaft zu besuchen. Sie sitzt gerade im Flugzeug. Das ist unser Herr. Das ist unser Heiland, den wir dienen, der Übernatürliches bewirken kann. Geh, auch wenn es nur in Gehorsam ist, dann geh aber. Tu es in Gehorsam und du wirst ein Segen sein, weil der Herr uns segnet. Das war die Mission damals von Abraham und später hieß er Abraham. Und das ist auch deine Mission. Das ist auch meine Mission, dass wir aus dieser Komfortzone herausgehen und zu einem Azubi werden, der in der Hand Gottes benutzt wird. Amen. Das ist mein Gebet. Das soll auch bei dir so sein. Ich liebe Anekdoten und ich erzähle noch eine letzte Geschichte. Das ermutigt mich immer. Haben wir noch Zeit, ne? Ja. Ich habe eine Predigt gehalten über das Thema, weiß ich gar nicht mehr. Eine Predigt gehalten, ich habe einen Aufruf gemacht und ein lieber Bruder kommt am Ende des Gottesdienstes zu mir, heißt Imi, und sagt, Adjusung, ich weiß nicht gerade, was passiert, aber ich habe das Empfinden, dass das, was ich heute verstanden habe, dass ich das weitergeben soll. Ich sage, da hast du schon mal was Richtiges verstanden. Ja, wie soll das denn sein? sagt, hast du denn jemanden, der den der Geist Gottes dir auf dem Herzen gelegt hat? Ja, die ganze Zeit muss ich an meinen Freund Tobi denken. Aber der ist in eine tiefe Depression. Und übrigens ist er schon seit Wochen vor dem Computer und er kommt von den Spielen nicht weg und ich bete schon lange für ihn und er spielt Tag für Tag und er lebt eigentlich in der Depression, aber das Einzige, was er noch schafft oder was er macht zurzeit, ist, er sitzt vor dem Computer und spielt dieses Spiel. Und dann ist er, okay, dann lass uns doch mal jetzt beten. Haben wir ein Gebet gesprochen? Und während des Gebets hat Gott ihn mit so einer Liebe erfüllt und er sagte, ja, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Ich soll das, was ich gerade empfangen habe, das soll ich weitergeben. Und er ist losmarschiert, noch an diesem Sonntagmittag, ist losmarschiert und hat Tobi begegnet und hat Tobi besucht und hat am Ende des Gesprächs, weil er nochmal seine Situation sich angehört hat, hat er gesagt, darf ich mal für dich beten? Und hat für ihn gebetet, um die Geschichte jetzt ganz kurz zu machen. Tobi kam ein paar Wochen später zum Gottesdienst, hat sich zu Jesus entschieden und heute ist er schon seit 3 oder 4 Jahren einer unserer besten Mitarbeiter, weil er mit Computer kannte er sich gut aus. Technik hat er richtig gut drauf und Gott hat ihn geheilt. Amen. Weil jemand gesagt hat, ich behalte das, was ich empfangen habe heute Morgen im Gottesdienst nicht nur für mich, sondern ich gebe es weiter. Amen. Und wenn das nur diesen Satz heute Morgen verstanden hast, dann war es schon wert gewesen, dass ich heute Morgen gekommen bin. Behalte den Segen Gottes nicht für dich, sondern gib es weiter. Amen. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Und den Klavierspieler möchte ich bitten, zu kommen. Nur den Klavierspieler, alle anderen dürfen es genießen. Schließe doch deine Augen gerade jetzt. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns kennst. Jesus, wir bekennen heute Morgen, dass wir total abhängig sind von dir. Wir bedürfen Tag für Tag deine Gnade, deine Vergebung, deine Liebe, deinem Heiligen Geist. Wir brauchen deine Kraft. Danke, Jesus, dass ich Azubi sein darf, dass ich dein Kind sein darf, dass ich wissen darf, dass du alle Zeit bei uns bist. Dass du uns segnen willst, dass du uns ausrüsten willst, dass du uns stärken willst und dass du Antwort gibst auf unseren vielen Fragen, dass du Antwort gibst. Auf unsere Sehnsüchte, dass du Antwort gibst auf unsere Gebete. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass du heute Morgen uns auch gesegnet hast. Es ist dieser Segen der Gemeinschaft, dass wir als deine Kinder vor deinem Thron der Gnade stehen dürfen heute Morgen. Segen der Gemeinde, denn du gesagt hast, ich bin der Herr der Gemeinde, ich baue meine Gemeinde. Danke für diesen großartigen Segen. Und danke, dass du uns aber auch ganz persönlich berührst und uns segnest in unsere Situation. Jesus, und wir wollen diesen Segen nicht nur für uns behalten heute Morgen. Wir wollen nicht egoistisch sein. Jesus, ich will und ich bete, dass du mir die Kraft gibst. Ich brauche dich. Ich schaffe es nicht aus mich heraus. Wenn ich es mit meiner Kraft versuche, dann scheitere ich immer wieder. Aber es ist deine Kraft, die diese ältere Dame berührt hat. Und ich bin nur gegangen. Ich war nur gehorsam und du hast geheilt. Du hast berührt. Jesus, lass uns das verstehen, dass du der Segnende bist, dass du der Gott der Kraft bist, dass du der bist, der Situation ändert. Und wir wollen ein Segen sein für dich. Jesus, hilf uns, dass wir dieses wichtige, so einfache Prinzip, ach, wir komplizieren das so oft, wir verkomplizieren dein Evangelium. Es ist doch so einfach, dass das, was wir empfangen haben, dass wir das einfach weitergeben. Du hast meinen Vater befreit. Du hast meine Mutter befreit. Du hast mich befreit. Du hast meine Sünden vergeben. Und ich darf leben, weil du auferstanden bist, weil du lebst. Deine Gnade, deine Barmherzigkeit hat mich erreicht. Jesus, mach uns das bewusst. Mach uns das ganz neu bewusst heute Morgen. Dass wir erkennen, wer du bist. Und dass wir stille werden. Und einfach sagen, okay, ich gehe jetzt aus meiner Komfortzone und ich lasse los, weil ich vertraue, dass es deine Stimme ist. Und ich gehe, weil du der Herr bist und weil du es verheißen hast, dass du mich segnen wirst und du wirst mich zum Segen machen. Amen. Halleluja. Ich möchte dir sagen, dass das, was vor dir liegt, noch viel größer ist. Oft haben wir den, ich habe das gestern Abend schon auf dem Herzen gehabt und ich sage das heute Morgen nochmal. Liebe ältere Generation, liebe Väter und liebe Mütter, bei Gott gibt es keine Lieblingsgeneration. Er hat euch lieb. Und wenn du sagst und denkst, ich bin an der Seite des Geschehens, der Vater im Himmel sagt dir, ich habe noch viel mit dir vor. Ich will dich benutzen. Und wenn du keine Kraft mehr hast, dann vergiss nicht, dass du beten kannst und mir Bitten gibst und ich werde deine Gebete erhören. Gott gibt es keine Lieblingsgeneration. 75 war übrigens Abraham, wo er dieses Wort gehört hat. Ich segne dich, damit du ein Segen bist. Und die Jüngeren sollen sich sowieso angesprochen fühlen. Dass wir diesen Ruf Gottes nicht ignorieren. Amen. Und wenn der Geist Gottes heute Morgen zu dir gesprochen hat, dann möchte ich für dich beten. Heute Morgen. Ich möchte beten, dass du neue Kraft bekommst, das zu tun, was sein Wille ist. Dass du dich ganz neu ausrüstest mit seiner Kraft. Bevor wir das tun, möchte ich fragen, ob es jemanden in unserer Mitte gibt, der sagt, mit dem Ganzen kann ich nicht viel anfangen, aber es hört sich gut an. Jesus muss wohl richtig gut sein. Und ich kann es dir sagen, Jesus ist, es ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du zu Jesus sagst, ich will ein Nachfolger sein, ich will dir nachfolgen. Und wenn du heute Morgen sagst, ich habe Jesus Christus in mein Herzen noch nicht aufgenommen, ich möchte, dass er mein Herz aus Stein rausnimmt und mir ein Herz aus Fleisch gibt. Ich will nicht nur eine Kreatur auf dieser Erde sein, sondern ich will ein Kind Gottes werden. Dann gibt es die Möglichkeit heute Morgen. Du darfst einfach sagen, hier bin ich. Jesus, du kennst mein Leben. Du kennst meine Sünden. Du kennst all das, was mich bewegt. Und ich komme so, wie ich bin, vor dir und gebe dir mein Leben hin. Und ich kann es dir jetzt schon versprechen, der Vater im Himmel, er steht da mit offenen Armen und er wird dich empfangen. Gibt es jemand in unserer Mitte, der das tun möchte heute Morgen? Dann heb doch deine Hand. Amen. Noch jemand? Noch jemand? Jetzt möchte ich nochmal bitten, gibt es jemand, der sagt, heute diese Botschaft, die hat mich angesprochen. Und ich möchte ganz neu meinen Fokus auch setzen auf Jünger machen. Ich glaube, dass es nicht nur eine Sache des Pastors ist, des, der Gemeindeleitung, sondern es ist ich. Gott hat mich heute angesprochen. Darf ich deine Hand sehen? Ja? Ja? Mhm. Wenn du es jetzt auf dem Herzen hast, dann gibt es, glaube ich, ein Gebetsteam oder ich werde auch hier sein. Wir wollen für dich kurz beten. Wir wollen die Hände auflegen und wollen dich segnen, damit du in diesen Segen Gottes, das, was du empfangen hast, auch weitergeben kannst. Amen. Auch die Person, die gesagt hat, ich will Jesus, wenn du das möchtest, ansonsten komm bitte auf mich oder auf Janko oder Michael am Ende des Gottes zu. Wir wollen auch für dich beten. Wir wollen dich dabei unterstützen. Wir wollen dich nicht allein in die Situation lassen. Dann tu das jetzt. Und jetzt würde ich bitten, dass das Lobpreisteam noch kommt und wir noch ein Lied zusammen singen. Und wenn du das auf dem Herzen hast, dann komm doch jetzt. Wir wollen für dich beten.